Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske. Die in Wien lebende Autorin Ljuba Arnautovic erinnert sich an die dramatischen Erlebnisse ihrer Familie im Zweiten Weltkrieg und danach. Mit Juni Schnee ist der zweite Band ihrer geplanten Trilogie erschienen. Außerdem, in der neuen Ausgabe der Literaturzeitschrift Sinn und Form finden sich Erinnerungen Günter Kunatz an Bertolt Brecht. Doch zunächst zu einem Stoff unserer Tage. Julia Rothenburg, 1990 in Berlin geboren, hat in bislang zwei Romanen, Koslik ist krank und Helldunkel, mit viel Innerlichkeit überzeugt. In ihrem jüngsten Roman nun hat Rothenburg sich aber für mehr Welt entschieden. Das sieht man schon am Schauplatz. Es ist der Gebäuderiegel Neues Zentrum Kreuzberg am Cottbusser Tor in Berlin. Mond über Beton heißt dieser Roman und vorgestellt wird er uns von Miriam C.
Die eigene Biografie ist eine kraftvolle Inspirationsquelle, aber sie ist endlich. Die Berliner Autorin und Soziologin Julia Rothenburg hat sich noch nie auf ihre eigene Lebensgeschichte verlassen. Doch für ihren dritten Roman wagt sie sich gleich in sechs andere vor. Zwischen Tourismus, Gentrifizierung und Drogenmilieu erzählt Julia Rothenburg von einer Woche im Leben ihrer sechs fiktiven Figuren am Cottbusser Tor, von ihren Träumen und Ängsten. Es ist ein berüchtigter Schauplatz im Zentrum Berlins, den sich die Autorin damit wählt. Mutlu weiß das. Er besitzt einen Gemüseladen am Cottbusser Platz, doch nur Touristen kommen manchmal noch her und kaufen selten.
Dealer auf der Straße, Dealer am Kotti. Dealer, früher nicht, jetzt nur noch. Und Kot. Und die Kinder auf den Spielplätzen spielen nicht mehr, weil Eltern, alles Juppies, alles Reiche. Und wer räumt denn bitte die Spritzen weg? Da kann man doch keine... Mutlu denkt, alles Bilder, alles wie Film.
Der alleinerziehende Vater Mutlu sieht seine pubertierenden Söhne in die Kriminalität abrutschen und sorgt sich. Bruchstückhaft erzählt Julia Rothenburg auch aus seiner Perspektive. Sie erzählt von Mutlus Sohn Barisch, der von einer großen YouTube-Karriere träumt, oder von Mutlus Nichte Eileen, die ihn im Haushalt unterstützt, so gut es geht. Es sind die Unermüdlichen, die Besorgten, die Übersehenen und kleinen Ganoven, denen Julia Rothenburg sich nähert. Doch nimmt sie den besonderen Blick für Details und für Gedankeninnenschau aus ihren Vorgängerromanen dafür mit, an den sozialen Brennpunkt, etwa zum obdachlosen Ario.
Gott ist ihm schlecht. Aber woher? Das bisschen verschimmelte Aubergine oder Paprika, das bisschen selbstgebrannter. Die Junkies kommen nicht rüber. Will er dem Pack auch nicht geraten haben. Die Äste mit den Knospen sind schon so schwer, dass sie beinahe auf die Junkies herabsinken.
In Mond über Beton erzählt Julia Rothenburg von prekären Existenzen in poetischem Ton. Diese Ambivalenz wäre durchaus auszuhalten, würde die Autorin sie auch ihren Figuren zugestehen. Doch die bleiben in den meisten Fällen ein schräges Abziehbild ihrer selbst. Die Autorin versucht einerseits, ihnen eine authentische Stimme zu geben, belädt sie andererseits aber mit zu viel schriftstellerischem Ausdruckswillen. So entsteht ein träumerischer, obdachloser Ario, der reimt und doch jede Situation auf ihr Diebstahlpotenzial prüft. Oder die verwahrlosende Witwe Stanka, die in einem Moment feine Unterschiede an gefeilten Fingernägeln festmacht, im nächsten als besorgte Wutbürgerin wettert. Allein in der Perspektive der klugen jungen Frau Eileen, die nach der Schicht im Supermarkt noch Ehrgeiz und Neugierde für ein Studium Generale an der Universität aufbringt, finden Figur und Stimme zusammen.
Eileen beschleunigt ihre Schritte. Viel zu lange hat sie herumgestanden. Seit ihrer Kindheit schon kriegt sie den nicht los, diesen sinnlosen Drang, sich an Details aufzuhalten. Riesige Schwanenfüße, die auf dem Boden rumwatscheln.
In Bedrängnis sind gleichwohl alle Figuren aus Julia Rothenburgs Panorama rund ums neue Zentrum Kreuzberg, kurz NZK. Mutlus Sohn kassiert Anzeigen für Diebstahl und Drogenverkauf, das Jugendamt droht. Für die alleinstehende Stanka wird es knapp mit der Miete, vor allem als ein Eigentümerwechsel Sanierungen ankündigt. Deshalb schmieden Marianne und Günther einen Plan.
Marianne und ich haben gesprochen, sagt Günther. Wir haben überlegt, so kann das nicht weitergehen. Findest du nicht auch, dass es so nicht weitergehen kann, Mutlu? Fragt Marianne. Erst gestern stand wieder in der Zeitung, die Zahl der gewaltsamen Auseinandersetzungen habe sich in den letzten Jahren verdreifacht.
Eine Bürgerwehr wird gegründet, die fortan jede Nacht mit Baseballschlägern bewaffnet Jagd macht auf Wohnungslose und Drogenabhängige. Doch die Selbstjustiz läuft aus dem Ruder, woraufhin Rothenburg ihr Romangebäude am Ende eher hilflos als effektvoll in sich zusammenstürzen lässt. Die Protestgeschichte des neuen Zentrum Kreuzberg am Cottbusser Tor wird bloß angedeutet, auch in Abgrenzung zur weit älteren Hausbesetzerszene im selben Viertel. Die Perspektivschnipsel und eingestreuten Zeitungsausschnitte wollen ihr Thema nicht richtig in den Griff bekommen. Die Stimmen bleiben fern. Dass es ihr an Welthaltigkeit fehle, lautete vor einigen Jahren noch ein Vorwurf an die junge deutschsprachige Gegenwartsliteratur. Doch in diesem Fall war schlicht zu viel Welt für zu wenig Form.
Meint Miriam C. zu Julia Rothenburg, Mond über Beton. Erschienen in der Frankfurter Verlagsanstalt Frankfurt am Main, 320 Seiten, 22 Euro. Es ist immer noch die Zeit der Enkel. Sie erforschen das Schicksal ihrer Großeltern, die im Faschismus oder im Stalinismus lebten, die Opfer oder Täter waren. Ljuba Arnautovic, 1954 in Kursk in der Sowjetunion geboren, hat vor 3 Jahren in ihrem Romandebüt, es hieß Im Verborgenen, das Leben ihrer Wiener Großmutter Eva erzählt. Der Roman Junischnee ist nun der 2. Teil der geplanten Trilogie. Diesmal geht es um die Geschichte ihrer Familie im geteilten Europa. Und Paul Stoop hat das für uns gelesen.
Karl ist 9, sein Bruder Slavko ist 12. Ihr Leben in der Wiener Familie Arnautovic nimmt 1934 eine Wende ins Ungewisse. Ihre Eltern sind am Februaraufstand des Sozialdemokratischen Schutzbundes gegen die rechtsautoritäre Regierung beteiligt. Die Revolte scheitert. Der Vater flieht nach England. Die Mutter, Eva, kommt nach Haft und Folter frei, für ihr Leben physisch gezeichnet. Sie schließt sich der illegalen kommunistischen Partei an und trifft eine folgenschwere Entscheidung. Sie lässt die Jungen in die Sowjetunion schleusen. In Moskau werden mehr als 100 solcher Schutzbundkinder in einem eigenen Kinderheim umsorgt. Nur anfangs fühlt sich das Leben im Heim paradiesisch an.
Nach dem Sommer auf der Krim geht es zwar auch in Moskau in die Schule, aber welch ein Unterschied zu dem Leben, das die meisten Kinder daheim in Österreich hatten. Es gibt reichlich und nahrhaftes zu essen, medizinische und zahnärztliche Versorgung, 2-mal im Jahr neue Kleidung und Schuhe, sogar Taschengeld.
Das Heimweh schwindet allmählich, sprechen über das frühere Leben und die Familie ist tabu. Als er 16 Jahre alt ist, erträgt Karl es nicht mehr. Er reist aus und schlägt sich als Streuner und Kleinkrimineller durch. Schließlich wird er erwischt und landet in einem der berüchtigten Verliese der stalinistischen Geheimpolizei NKWD. Die Sprache, in der Ljuba Arnautovic die Geschichte ihres Vaters Karl erzählt, ist minimalistisch. Protokollhaft nüchtern schildert sie den Umgang des NKWD mit vermeintlichen Gegnern in wenigen treffenden Details. Karl verbringt nach seiner Verhaftung Tage in einer sogenannten Box, in der er sich nicht ausstrecken kann. Es ist dunkel, es stinkt, jedes Zeitgefühl schwindet. Zum ersten Verhör wird er von den Wachen geschleppt, da ihm die Beine versagen. Allerdings wundert er sich, fühlt er Teppiche unter den Füßen.
Auch das hatte einen praktischen Grund. Die Gefangenen sollen keine Schritte hören können. Weil jetzt auch die Wärter nichts hören, schnalzen diese ständig mit den Fingern, um miteinander zu kommunizieren. Wer in Richtung Untersuchung unterwegs ist, hat Vorrang. Wer vom Verhör zurückkehrt, muss warten.
Am Ende der Verhöre steht Karls offensichtlich erzwungenes Geständnis, Teil einer konterrevolutionären Gruppe zu sein. Er wird wegen antisowjetischer Propaganda zu 10 Jahren Haft in einem sogenannten Arbeitsbesserungslager verurteilt, das er mit Glück und dem auf der Straße gelernten Geschick überlebt. Ljuba Arnautovic hat sich für eine auktoriale Erzählperspektive entschieden. Das gibt ihr die Freiheit, auch die Herkunft wichtiger Nebenfiguren zu erklären, wie die von Karls späterer russischen Frau Nina. Zudem deutet sie zukünftige Ereignisse an, deren Bedeutung sich erst im weiteren Verlauf erschließt. Ihr literarisches Alter Ego wird nach Karls Freilassung 1954 als erstes Kind der jungen Familie geboren und heißt das Kind, dann das Töchterchen und nach der Geburt einer Schwester die Ältere. Der dokumentarische Effekt des knappen Stils und der distanzierten Erzählweise wird verstärkt durch den Einsatz von Originalzeugnissen. Dazu zählen Verhörprotokolle des NKWD und Briefe, die Karl an die Mutter in Wien schickt. Zeichen der Entwurzelung und der Sehnsucht. Nach längerem Kampf mit den Sowjetbehörden können Karl und Nina mit ihrer Tochter nach Wien ausreisen. Dort durchleben sie turbulente Zeiten, geprägt von Ninas Heimweh nach Russland und ehelichen Zerwürfnissen. Zwei Jahrzehnte in der Sowjetunion prägen Karls Leben. Immer noch vermisst er seinen Bruder Slavko, von dem es seit der Flucht aus dem Kinderheim kein Lebenszeichen gibt. Außerdem kann er das manipulative Verhalten, das er für das Überleben als Kleinkrimineller und Lagerinsasse gelernt hat, nicht ablegen. Beim Scheidungsprozess in Wien drängt er sich dem Gericht als Übersetzer für Nina auf, die kein Wort Deutsch versteht. Das Gericht spricht sie allein schuldig.
Angeblich habe sie gleich nach ihrer Ankunft in Wien eine Affäre mit einem Nachbarn begonnen. Dieser angebliche Liebhaber ist weder als Zeuge geladen, noch wird aus dem Protokoll deutlich, ob es jetzt der Mann aus dem zweiten Stock, wie eine Zeugin behauptet, oder einer von der Nebenstiege, wie eine andere Zeugin behauptet, gewesen sein soll.
Mannes Sperber hat 1961 in seiner tausendseitigen Trilogie »Wie eine Träne im Ozean« den Kampf zwischen Faschismus und Stalinismus, zwischen Unterdrückung und Freiheit in Mittel- und Osteuropa als dramatisches Panorama dargestellt, mit einer Fülle von Figuren und tiefgehenden politisch-philosophischen Dialogen. Ljuba Arnautović geht für ihre im Werden begriffene Trilogie über dasselbe Thema den Weg der extremen Verknappung und der Konzentration auf ein exemplarisches Schicksal. Aber auch ihr gelingt es überzeugend, die zerstörerische Wirkung von Ideologie und Gewaltherrschaft aufzuzeigen, mit dieser Geschichte vom Verlust, von der Suche, vom Warten.
Ljuba Arnautović, Junischnee, ist erschienen im Zschollnay Verlag Wien. 192 Seiten, 22 Euro. Und Sie hörten einen Beitrag von Paul Stob. Die Literaturzeitschrift Sinn und Form wurde 1949 in der sowjetischen Besatzungszone gegründet. Um die gleiche Zeit war aus dem Schweizer Exil Bertolt Brecht nach Ostberlin zurückgekehrt. In den folgenden Jahren gab es viel künstlerischen Aufbruch in der DDR, es kündigten sich aber auch schon staatliche Repressionen an. Günter Kunert, der vor zwei Jahren verstorbene Lyriker und Autor, stand damals am Anfang seiner Karriere und nach gängiger Lesart auch unter dem Einfluss von Bertolt Brecht. In Kunerts Nachlass hat sich nun ein Typoskript gefunden mit Erinnerungen an den Bertolt Brecht jener Tage und das ist durchaus aufschlussreich. Entstanden ist es in den späten 1970er Jahren. Kunert lebte damals bereits in der Bundesrepublik und es trägt den Titel Besuche beim reichen BB. Meine Frage ging vor der Sendung an Matthias Weichelt. Er ist Chefredakteur von Sinn und Form. Was will uns dieser Titel sagen?
Ja, dieser Titel, nachdem Günter Kunert auch in seinem Typoskript eine Weile gesucht hat, er hat verschiedene andere Titel ausprobiert. Und ist dann auf diesen gekommen, weil er eine Anspielung damit machen kann auf das Gedicht Ballade vom armen BB. Und das ist eines der berühmten Ich-Gedichte Brechts aus den 20er Jahren, in denen Brecht eine Art Mythos seiner selbst installiert. Und diesen Mythos hält Kunert mit seinem Titel Besuche beim reichen BB gewissermaßen den Spiegel vor.
Zum Mythos Bert Brecht gehört, dass er der unermüdlich Schaffende ist. Und hier werden, finde ich, viele Bilder bedient, die man auch selber so vor Augen hat. Bert Brecht mit Schiebermütze, er raucht Zigarre, er bewegt sich ständig ohne Rast und Ruhe. Sein Schreibtisch quillt über vor Manuskripten. Ständig ist er von einem Kreis von Bewunderern, vor allem auch von Frauen umgeben. Nun ist dieser Text ja nach Bert Brechts Tod entstanden. Er war schon ein Vierteljahrhundert tot, als Günter Kunert das alles aufgeschrieben hat. Meinen Sie denn, dass man diesen Erinnerungen trauen kann?
Ja und nein, würde ich sagen. Also natürlich kann man ihnen trauen in der Hinsicht, dass Kunert hier versucht, sich sehr genau zu erinnern. Aber er hat mehrere Funktionen, glaube ich. Also man kann diesen Text auf einer ganz persönlichen Ebene lesen, nämlich als Frage Günter Kunerts an sich selbst, warum er eigentlich als junger Mensch diesen Charisma dieses berühmten Mannes so erlegen ist, warum es ihn so angezogen hat, obwohl er damals schon erste Zweifel hatte. Man kann es auf einer schriftstellerischen Ebene sehen, dass er versucht, auch im Nachhinein noch sich aus diesem Schatten zu befreien, dass er darauf besteht, nicht sozusagen von ihm literarisch initiiert worden sein, sondern ganz andere Vorbilder gehabt zu haben, zum Beispiel Ringelnatz, Tucholsky, Baudelaire. Und was vielleicht die nicht unwichtigste dritte Ebene ist, man kann es auch auf einer sehr politischen Ebene lesen. Man muss ja sehen, der Text, Sie haben es gesagt, ist in den 70er Jahren entstanden. 76 hat Kunert den Protest gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns unterzeichnet. Er ist 79 selbst ausgereist. Und das ist eine Auseinandersetzung mit der frühen DDR, geschrieben aus der Krise der DDR der 70er Jahre heraus. Und diese drei Ebenen, das macht diesen Erinnerungstext von Günter Kunert, den wir aus dem Nachlass Kunerts mit Genehmigung des Karl-Hanser-Verlags veröffentlicht haben, so interessant.
Dann bleiben wir mal bei der letzten, der politischen Ebene. Sie sagten es, Günter Kunert musste selbst in den Westen ausreisen, weil er sich gegen die Ausweisung Wolf Biermanns gestellt hat. Bertolt Brecht hat es immer ganz gut geschafft, sich zu arrangieren mit dem Regime. Das galt ja auch für die Zeit nach dem Volksaufstand 1953. Lesen Sie denn darin auch einen nachgetragenen Vorwurf? Ist da vielleicht sogar was wie Ärger drin oder ist doch vielleicht eher Humor am Werk?
Ja, Humor gibt es in diesem Text auch. Es gibt ja auch viele lustige Episoden. Aber ich glaube, es ist letztlich doch eine sehr ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Brecht, den Kunert damals kennengelernt hat. Und auch mit der Rolle, die Brecht in der DDR damals gespielt hat. Also er wirft Brecht zum Beispiel vor, seinen Ausschließlichkeitsanspruch, dieses Auftreten, diese Arroganz, bewusst der Wahrheit zu sein und das auch gegen andere vorzubringen und andere Lehren nur zu akzeptieren, wenn sie der eigenen Lehre dienen. Gleichzeitig muss man wissen, dass Kunert damals, als er Brecht kennenlernte, selbst auch Mitglied der SED war und erst nach diesem Protest gegen Biermann später ausgeschlossen wurde und sich hier noch einmal klarzumachen versucht, wie war diese frühe DDR. Das macht diese Auseinandersetzung, die Kunert auch mit sich selbst führt, so spannend.
Es ist tatsächlich, man merkt es, ein Text mit sehr vielen Schichten. Es handelt sich um ein Typoskript, das sie aus dem Nachlass erreicht hat. Sie drucken auch die Streichungen mit ab, was ich ganz interessant finde. Und der Streichung anheimgefallen ist eine durchaus zarte Szene, finde ich. Günter Kunert besucht den sicher schon hinfälligen Bertolt Brecht in seinem letzten Lebensjahr in seinem Haus am Bukower See. Er hat sogar ein Kind auf dem Schoß. Ja, und das ist gestrichen. Und was sagt Ihnen denn diese Szene und die Streichung?
Ja, also wir bringen öfter Archivveröffentlichungen und natürlich sind die gestrichenen Stellen, die hinzugefügten Stellen oft auch die allerinteressantesten. Bei der von Ihnen erwähnten Stelle, das ist sozusagen der Schluss und es endet dann mit einer Reflexion darüber, ob ihm diese kritische Sicht auf Brecht und auf Brechts Werk nur möglich gewesen ist, weil er ihn selbst kennengelernt hat. Und vielleicht, ich kann da auch nur spekulieren, vielleicht war ihm dieser etwas selbstreflexive Ausgang dann doch zu vage für das, was er mit diesem Text beschreiben wollte, den er, ich wiederhole es hier noch einmal, selbst ja nicht veröffentlicht hat. Deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, diese Streichungen, Hinzufügungen, Veränderungen auch mit einem Faksimile zu dokumentieren.
Wenn man noch einen zweiten Beitrag in der Zeitschrift Sinn und Form der zweiten Ausgabe 2021 lesen sollte, Herr Weichelt, was würden Sie empfehlen?
Ja, ich würde vielleicht zwei empfehlen. Zum einen die Tagebuchaufzeichnungen von Elisabeth Hauptmann zu Brecht, also sozusagen noch ein Komplementärstück zu der Kunert-Veröffentlichung. Und zum anderen ein Gespräch mit Alexander Kluge über die zärtliche Kraft als Wurzel der Aufklärung. Und das ist deswegen vielleicht auch eine Art Komplementärtext dazu, weil es darum geht, wie Liebesbeziehungen, gesellschaftliche Verhältnisse und politische Systeme immer wieder durcheinandergebracht und manchmal auch zum Einsturz gebracht haben.
Günter Kunert, Besuche beim reichen BB. Das Typoskript aus dem Nachlass findet sich abgedruckt in Sinn und Form 2 2021, herausgegeben von der Akademie der Künste in Berlin. Man kann es für 11 Euro bestellen. Und ich habe gesprochen mit dem Chefredakteur Matthias Weichelt. Hier geht's jetzt planmäßig weiter mit Forschung aktuell. Was die Wissenschaft meint zu Öffnungsbemühungen bei Corona-Inzidenzwerten unter 100, das erfahren Sie bei Lennart Pyritz. Und hier dankt fürs Zuhören Tanja Lieske.